Und ich möchte kurz nochmal beten. Jesus, ich möchte dich jetzt echt bitten um dein Reden. Wir schlagen die Bibel auf und wir haben jetzt gerade heute auch das Thema allein die Schrift. Und ich möchte dich bitten, sei du unser Lehrer. Danke für die Schrift, die wir hier haben. Danke für die Bibel. Und danke, dass du jetzt sprichst. In Jesu Namen. Amen. Wir sind also mitten in der Reformationsserie und wir haben das so gemacht, dass wir über jedes Kernwort zwei Predigten haben. Ja? Es geht ja um allein die Schrift, allein der Glaube, allein Christus und allein die Gnade. Das waren so die Kernthemen von der Reformation vor wie vielen Jahren? 500, genau. Das Jahr der Reformation hat angefangen am 31. Oktober und endet auch mit einem wunderbaren Feiertag für alle Arbeitnehmer dieses Jahr, auch wieder am 31. Oktober. Und heute geht es nochmal um die Schrift, um die Heilige Schrift. In der Bekenntnisschrift von 1577 heißt es, allein die Heilige Schrift ist der Einigrichter, Regel und Richtschnur. Sola sacra scriptura iudex norma et regula. Habe ich das gut gesagt? Ihr könnt ja wahrscheinlich Latein, oder? Das heißt es auf jeden Fall, so in der Richtung. Also im Grunde genommen sagt das nichts anderes, wie dass die Bibel Maßstab und Richtschnur sein soll für alles. Sie wird auch bezeichnet, oder wurde auch damals schon bezeichnet, als Norma Normans, also normstiftende Norm. Luther hat mal gesagt, ich will aber nicht, dass du überall nach Gott tappest, sondern wo das Wort ist, da tappe nach ihm, so ergreifest du ihn recht. Da finden wir Gott. Das ist mit ein Grund, warum das Wort Gottes heißt. Und die Schreiber, die das hier aufgeschrieben haben, diese Bücher, die haben nicht einfach ihr Ding geschrieben, sondern in 2. Timotheus 3, Vers 16, das hat Jürgen euch auch letzte Woche hier auch weitergegeben, heißt es, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Ja? Und da steht das Wort in Griechisch Theopneunostos. Und da steckt einfach der Theo drin, Gott, und Pneuma ist die Luft oder der Geist. Und das ist die einzige Stelle in der Bibel oder auch im Neuen Testament, wo dieses Wort steht, Gott gehaucht. Also alle Schrift ist von Gott eingehaucht. Und damit ist das ganze Alte Testament gemeint und auch das Neue Testament. Auch das hat Jürgen letzte Woche angesprochen, beziehungsweise ich in Ludwigsburg. In 2. Petrus 1, Vers 20, Vers 21 steht, da schreibt der Petrus, denn niemals wurde eine Weissagung der Schrift durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Okay? Also, die Bibel, genau in diesem Umfang, wie wir sie haben, ist inspiriertes Wort Gottes. Die Bibel enthält nicht Gottes Wort, die Bibel ist Gottes Wort. Da hatte man kein Problem mit, von der ersten Gemeinde angefangen bis hin zur Aufklärung. Und dann ging es los, musste alles in Frage gestellt werden. Und das passt ja gut zu uns als Menschen. Ja? Wir glauben nur, was wir sehen, und wir glauben nur das, was mir schwarz auf weiß und tausendmal bewiesen wird und so weiter und so fort. Obwohl wir auf der anderen Seite allen Müll glauben, der uns präsentiert wird. Wir beschäftigen uns manchmal gar nicht so mit der Primärquelle, sondern geben uns zufrieden mit anderen Dingen. Mir ist das so aufgefallen, ja. Also nicht, dass ihr mich falsch versteht. Da war jetzt die Vereidigung von dem US-Präsidenten, dem Neuen, ja, den ihr wahrscheinlich alle mit Namen kennt. Mir ist aufgefallen gestern beim Durchblättern der Stuttgarter Nachrichten, dass mindestens 3 Seiten mit vielen Bildern und Kommentaren beschrieben waren von der Rede von Trump. Aber die Rede war nicht abgebildet. Ja, das ist so typisch deutsch. In der internationalen Presse haben wir das ganz oft. Ja, da wird dann die Rede abgedruckt, damit du selbst, wir sind ja mündige Menschen, und damit wir sagen können, was hat denn der da für einen Stuss erzählt oder was hat er denn das Gutes erzählt? Ich sage das mal ganz einfach so mal ganz neutral, ja. Aber dass du im Grunde genommen dir selbst ein Bild machen kannst. Nein, da wird kommentiert, da werden Anekdoten geschrieben, Bilder und so weiter und so fort. Und wir geben uns offensichtlich damit zufrieden. Und das verwundert mich eigentlich. Und in der Bibel, denke ich, ist es manchmal auch so. Da werden irgendwelche Sätze gebracht, ja regelmäßig ja zu Ostern und zu Weihnachten, Spiegel, Stern, und die schreiben, was da alles für Lügen drin sind und dass das alles gar nicht stimmt. Und da gibt es Filme, die werden darüber gedreht, und wir schlucken das einfach alles. Anstatt sich mal direkt mit der Primärquelle zu beschäftigen. Wir schauen uns heute mal eine Begebenheit an, die eigentlich so ganz direkt mit unserem Thema, allein die Schrift, wenn man diesen Text liest, mal gar nicht so viel zu tun haben. Aber ich bin da drauf gestoßen und ich fand das richtig, richtig stark. Ihr dürft mal ausschlagen, Lukas Kapitel 10, Vers 25. Lukas 10, Vers 5, ab Vers 25. Da heißt es: Und siehe, ein Gesetzesgelehrter Israels oder ein Gesetzesgelehrter stand auf und versuchte ihn, also Jesus. Und er sagte: Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Schon mal interessant, ein Gesetzesgelehrter. Die Gesetzeslehrer und die Schriftgelehrten waren in der Regel die größten Feinde Jesu gewesen. Das ist wiederum kein Beweis, dass die Bibel mit Vorsicht zu genießen ist. Könnte man ja ableiten davon, ja? Weil wenn man sich zu viel damit beschäftigt, dann wird man extrem und verbohrt. Könnte man ja sagen. Weil Jesus hat ja ständig mit denen zu kämpfen gehabt und die haben ihm ständig das Gesetz und die Schrift um die Ohren gehauen. Nein, das Ding war, dass diese Gesetzesgelehrten und die Schriftgelehrten einen falschen Ansatz hatten. Mal wen zumindest, sie hatten nicht den kompletten Ansatz gehabt. Ja? Da gab es zum einen den wissenschaftlichen Ansatz, den sie hatten, den heute auch viele haben, den wir auch oft haben in unserem Denken, wie wir das angehen. Also im Grunde genommen, wir stehen darüber und wollen jetzt mal schauen, was alles stimmt und was alles nicht steht. Oder sie hatten den gesetzlichen Ansatz, das ist die Buchstabengläubigkeit. Ja, ich schnappe den Buchstaben raus und das spricht ja Jesus auch an, ja, was das ausgelöst hat. Oder sie hatten einfach den religiösen Ansatz. Und das sehen wir hier schon in diesem einen Vers. Was muss ich getan haben? Das war immer die Frage, was muss ich alles tun? Das ist Religion. Jede Religion fragt das. Das hast du im Christentum, das hast du im Islam, das hast du im Judentum. Überall ist die Frage danach, was muss ich tun? Und du musst gewisse Dinge tun, damit du dazugehörst. Und das war auch hier der Ansatz von den Leuten. Aber all diese Punkte allein genommen führen in die falsche Richtung. Und das sehen wir, wie gesagt, bei diesen Gesetzesgelehrten und den Schriftgelehrten. Denn sie bekämpfen eigentlich das, was sie verteidigen. Sie stehen ein für die Schrift, für das Wort Gottes und bekämpfen das Wort Gottes. Denn wer ist denn das Wort Gottes? Jesus. In Johannes 1 könnt ihr das nachlesen. Am Anfang war das Wort. So beginnt Johannes, Kapitel 1. Am Anfang war das Wort. Und dann heißt es im Vers 14, und das Wort wurde Fleisch, also wurde ein Mensch und wohnte unter uns, Jesus. Also die Tatsache, dass sie diese Schriftgelehrten Jesus hassten, ist der Beweis, dass sie mit ihren alleinigen wissenschaftlichen und gesetzlichen und religiösen Ansichten völlig daneben lagen. Versteht ihr? So, und jetzt schauen wir uns denn mal den Rest dieses Textes an. Da heißt es: Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Er aber sprach, Vers 26, was steht denn im Gesetz geschrieben? Mit Gesetz können wir jetzt auch das Wort Gottes einsetzen, ja? Was steht denn in der Schrift? Was steht denn in Gottes Wort? Und dann fragt Jesus, wie liest du? Er beantwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet. Tu dies und du wirst leben. Also, was steht hier? Drei Dinge sagt Jesus. Wie finde ich Leben? Das erste: Was sagt die Schrift? Hier ist die Antwort. Die Schrift gibt die Antwort aufs Leben. Dann zweitens, wie liest du die Schrift? Also es kommt auch darauf an, wie du da dran gehst. Welche Brille hast du auf, wenn du die Schrift liest? Er fragt den Gesetzeslehrer, wie liest du das? Ich habe eben so ein paar Dinge genannt. Ja? Und das Dritte, was Jesus sagt, tu dies und du wirst leben. Die Schrift macht dann Sinn, wenn wir das, was wir lesen, auch umsetzen und nicht einfach drüber philosophieren. Jesus gibt hier in diesem die höchsten Gebot, also das bekommt er ja als Antwort von dem Schriftgelehrten. Und interessant ist ja, dieser Schriftgelehrte hat ja nicht alles falsch gemacht, er hat die richtige Antwort gegeben. Ja? Also die wussten schon, wie man Schrift auch, wo die wichtigen Dinge sind. Und er gibt hier die zentrale Antwort, das Allerwichtigste, die wichtigste Aussage oder die Zusammenfassung von dem Wichtigsten, auch von Gottes Wort, ist dieses Gebot hier. Und das löst eine Reformation aus. Und Reformatio heißt ja Wiederherstellung und Erneuerung. Und das finden wir alles in dem wichtigsten Gebot. Und ich möchte jetzt mal die Aussagen aus diesem wichtigsten Gebot in Relation stellen zu Gottes Wort. Wie kann Gottes Wort bei uns eine Reformation auslösen? Das ist ja unser Generalthema. Die Reformation geht weiter. Wie kann Gottes Wort in unserem Leben, in deinem Leben, in meinem Leben eine Reformation auslösen? Und das sehen wir hier in diesen paar Sätzchen, die wir hier finden. Der erste Punkt, Gottes Wort wirkt eine Reformation, wenn du Leben suchst. Hier nochmal Vers 25, Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Er besprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben, wie liest du? Also, Jesus verweist ihn eigentlich wieder auf die Primärquelle. Die Bibel ist knallvoll von dem Leben, von einem Leben, das erfüllt, von einem Leben, das Leben in der höchsten Dimension ist, von einem Leben, das ewig ist. In Johannes 5, Vers 39 sagt Jesus, ihr erforscht die Schriften, auch hier spricht er wieder die Schriftgelehrten an, ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint in ihnen ewiges Leben zu haben und sie sind es tatsächlich, die von mir zeugen. Wir können auch weiterlesen, aber ihr findet es nicht, weil ihr einen falschen Ansatz habt. Sucht wirklich von ganzem Herzen. Die Schrift hat einen Zielpunkt, das ist Jesus Christus. Nämlich, dass du damit in Verbindung kommst. Wenn du oder wenn Menschen hier regelmäßig hinkommen in den Gottesdienst und sich Sonntag für Sonntag eine Predigt anhören und wir lernen ja so durch die Bibel, aber das nur im Kopf hängen bleibt und wenn das nicht begriffen wird, wenn das nicht umgesetzt wird, dann haben wir als Lehrer versagt. Wenn es nur in der Theorie bleibt. Weil Jesus sagt im Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu bringen. Das ist der Grund auch, warum ich hier stehe. Weil mich das so eingenommen hat, dass das die Wahrheit ist. Das hat bei mir so angefangen, Anfang 20, wo ein Paradigmenwechsel bei mir stattgefunden hat. Die Bibel war für mich früher auch so ein Gesetzbuch. Es war einfach ein dickes Buch. Und ich bin religiös aufgewachsen. Dass ich als Achtjähriger schon wusste, ich muss stille Zeit machen. Sonst trifft mich der Schlag. Ja? Sonst passiert irgendwas. Das war so stark in mir drin, sonst komme ich in die Hölle oder so irgendwas. Ja? Und das hat, also ich habe das getan, natürlich habe ich das, ich habe mich bekehrt und so, aus Angst vor der Hölle und so weiter. Und das ging so weit, bis ich ja, so 18 circa war, wo Gott einen Paradigmenwechsel gemacht hat. Und mir gezeigt hat, hey, ich bin gekommen, damit du Leben hast. Ich bin nicht gekommen, damit ich Leute in eine religiöse Zwangsjacke reintue. Das war voll die Religion gewesen. Und da ist wirklich ein Paradigmenwechsel passiert, dass Gott mich dahin geführt hat, dass ich lese nicht die Bibel, damit ich bei Gott besser dastehen kann, sondern ich möchte Gottes Wort lesen, damit ich mehr in seine Fülle hineinwachsen kann, dass ich ihn besser verstehen kann, dass ich wissen kann, was er mit mir vorhat. Und so bin ich dann irgendwann Pastor geworden. Das war nie mein Traumjob. Ich habe nie gesagt, oh, mein Ziel ist, als wie mein sechsjähriger Freund damals, also als wir so in den Bäumen geklettert sind und er hat gesagt, ich will mal Missionar werden. Ja? Und alle haben ihn ausgelacht. Ich wollte nie Pastor werden. Aber hier bin ich gelandet. Warum? Weil mich das so umgehauen hat, dass hier die Wahrheit ist, dass Gottes Wort Power hat. Und immer mehr wollte ich das auch, das andere das erfahren. Und irgendwann stehst du dann vor 250 Leuten oder was auch immer, ja? Und sagst, wie bin ich hier in die Rolle reingekommen? Aber ich bin gern da. Okay. Ist echt so. Gottes Wort wirkt an der Reformation, wenn du Leben suchst. Und das Zweite ist, Gottes Wort wirkt eine Reformation, wenn das zu Herzen geht. Wir lesen hier, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen heraus. Also was steht hier? Den Herrn. Das bedeutet, ich lasse mich von ihm lehren, weil er mein Herr ist. Ich suche nach ihm hier in diesem Buch. Ich will nicht Fehler suchen in diesem Buch. Ich weiß, dieses Buch, das leitet mich, das führt mich. Und deshalb kann es auch zu mir sprechen. Den Herrn, deinen Gott. Ich habe nur einen Gott. Darum auch allein die Schrift. Ich habe nur einen Gott, darum allein die Schrift. Das ist nicht immer in der Praxis so. Ich diene oft auch anderen Göttern und muss, wow, jetzt diene ich wieder dem Gott Mammon, jetzt diene ich wieder Geld oder meine Ehre oder meinem Stolz. Das muss mich immer wieder zurückbringen. Aber das Wort Gottes zeigt mir das. Es überführt mich von diesen Dingen. Den Herrn, deinen Gott, lieben. Er ist mir das Wichtigste. Das ist ein Liebesbrief. Und du sagst, boah. Bin ich auch froh, dass meine Freundin oder meine Frau mir nicht so lange Briefe geschrieben hat. He? Nein, das ist ein Liebesbrief. Der ist voll mit Gottes Liebe. Und je mehr ich die Bibel lese, da sprechen sogar Stammbäume zu mir. Ja, du denkst, oh, die Stammbäume. Wenn die doch nicht wären. Ja, und plötzlich hörst du das zum 20. Mal oder so. Und dann kommt plötzlich was und denkst, wow, das ist ja so stark. Oder das Buch Hiob. Das hat mich letztes Jahr angesprungen, ja, das Buch Hiob. Ich habe es erstes Mal als Hörbibel gehört. Ich dachte immer so beim Durchlesen der Bibel, oh, Hiob und dann die Freunde und dann und hin und her und so. Und das hat mich so beeindruckt. Das hat mir so ein neues Verhältnis gegeben zu Gott. Gott redet. Gottes Wort wirkt eine Reformation, wenn das zu Herzen geht. Den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen. Und ich sag dir, es macht was mit deinen Emotionen von ganzem Herzen. Je mehr Gott da ist, je mehr du Gott siehst, umso mehr macht es auch mit deinen Emotionen. Also, umso mehr macht es mit deinem ganzen Wesen. Das kann einfach nicht nur im Kopf hängen bleiben. Und ich erwarte das auch. Ich erwarte, wenn ich zum Beispiel in meiner persönlichen Zeit Bibel lese oder Bibel höre, ich möchte, Gott spricht zu meinem Herzen, soll mich berühren. Wenn ich eine Predigt vorbereite, das ist für mich der Killer, wenn ich denke, ich muss eine Predigt vorbereiten und der Text spricht mich nicht an. Versteht ihr? Und ich muss hier vorne stehen und irgendwas hier runterleiern, sondern mein Wunsch ist, dass mich das mitnimmt, mein Herz berührt. Wie hat Augustinus noch gesagt, du kannst nur in anderen was entzünden, was in dir selbst brennt, so ungefähr. Ja? Psalm 119, Vers 81 steht zum Beispiel, Psalm 119, habt ihr den mal gelesen? Also nehmt ihr das mal vor für 3 Tage. Ja, ist ein bisschen viel für eine stille Zeit. Da sind ein Haufen Verse drin, aber das Ding ist so voll von Begeisterung für Gottes Wort. Da heißt es hier in diesem einen Vers zum Beispiel, Vers 81, ich verzehre mich vor Sehnsucht nach deiner Hilfe. Ich setze meine ganze Hoffnung auf dein rettendes Wort. Ich hoffe, du erlebst das. Und wenn nicht, ich hoffe, du sehnst dich danach. Du nimmst das auf deine Liste und sagst, ich will nicht eher ruhen, bis das da ist. Und dann das Dritte, Gottes Wort wirkt eine Reformation, wenn du ihn deine Seele heilen lässt. So habe ich es mal ausformuliert. In dem Vers, den Jesus nennt, oder den dieser Gesetzeslehrer ihm nennt, mit deiner ganzen Seele. Wir sollen ihn lieben mit unserer ganzen Seele. Und die Seele, die ist ja oft so umgeben von Mauern. Wir lassen ja oft Dinge nicht ran an unsere Seele, weil sie verletzt ist. Und ich kann das auch verstehen irgendwo, ja. Wir wollen nicht, dass die Seele noch mehr verletzt ist. Und so bauen wir Mauern darum und tun Dinge darum bauen, dass da niemand drankommt. Also das Problem ist nur, dadurch kapseln wir uns innerlich ab. Wir finden keine Hilfe für die verletzte Seele. Und so werden wir nicht gesund, sondern immer kränker. Ich habe letzte Woche eine Statistik gelesen. Laut Bundespsychotherapeutenkammer, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, leiden ein Drittel aller Deutschen an psychischen Krankheiten. Okay, zähl mal durch hier. Ja, überlegt euch das mal. Du kannst selbst nachschlagen. Also wenn du im Hauskreis leider bekommst du eh die Predigt hier und dann kannst du den Link mal anklicken. Und du sagst, das stimmt nicht. Okay, dann sind es ein Viertel. Vielleicht auch nur ein Fünftel. Ist immer noch ein Haufen, oder? Was hilft denn da? Da hilft zum einen Seelsorge. Wir haben ein wunderbares Seelsorgeteam. Und dieses Seelsorgeteam macht nicht einfach nur Blabla, sondern sie wollen einfach da mit dir rüber ins Gespräch kommen. Auf dieser Grundlage. Ich habe selbst Seelsorge bei einer wunderbaren Therapeutin. Ja, meine eigene Frau. Nicht, dass du denkst, ich gehe da irgendwo sonst hin, das muss ich gar nicht. Aber ich sage euch, Gott musste da sowas einiges an mir an Heilung schaffen. Dinge, wo wir in der Vergangenheit aneinander geraten sind, und ich habe das hier auch schon mal öfters gesagt, weil ich meinte, ich bin ja geistlich und du siehst es halt falsch. Und wo wir im Laufe der Zeit sich Dinge geöffnet haben, wo wir ins Gespräch kommen und weil ich irgendwo hoffentlich mittlerweile so offen bin und so weich bin, dass wir darüber reden können, ja, und dass Dinge mich erreichen und plötzlich merke ich, wow, das sind ja Verletzungen ganz tief unten drin. Ich dachte ja immer, ich bin top gesund, ja, sowas kann mich ja überhaupt nie, Depression ist ein Fremdwort für mich, das ist weit, weit weg. Und dann plötzlich zu sehen, wow, da erreicht dich was, da kommt was an. Deswegen, Seelsorge ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir haben ein wunderbares Team, ich möchte dich einladen, das in Anspruch zu nehmen. Aber auch hier wieder, Gottes Wort wirkt eine Reformation, wenn du ihn deine Seele heilen lässt. Schlag mal auf Hebräer Kapitel 4, Vers 11. Da steht was, ich habe bewusst den Vers 11 noch dazu genommen, da heißt es, setzen wir also alles daran, an dieser Gottesruhe teilzuhaben. Vorher heißt es noch, wer an Gottes Ruhe Anteil bekommt, darf von all seiner Arbeit ausruhen. Genauso wie Gott ruhte, als er alles geschaffen hatte. Unsere Seele braucht Ruhe. Und das sollte auch unsere Sehnsucht sein. Und das Gegenteil von Ruhe ist Stress, oder? Und was führt dann, was passiert dann, wenn wir zu viel Stress haben? Zum Beispiel krank, Burnout. Das ist ja auch so eine Kavaliersdelikt oder wie sagt man, das ist ja schon fast ein Lob, wenn einer sagt, oh, ich habe einen Burnout. Boah, Mann, du schaffst aber viel. Cool. Hier steht, setzen wir also alles daran, an dieser Gottesruhe teilzuhaben und jetzt kommt das Gegenteil von Gottesruhe und lassen wir uns den Ungehorsam jener früheren Generation als warnendes Beispiel dienen, damit wir nicht wie sie zu Fall kommen. Also einfach mal so Blatt raus, Burnout ist eigentlich ungehorsam. Ich tue etwas, ich habe etwas getan, was ich eigentlich so nicht hätte tun sollen. Weil Gott möchte das nicht. Gott möchte nicht, dass wir in Burnout landen und viele Pastoren landen im Burnout. Sondern er möchte, dass wir zur Ruhe kommen. Und was schafft Ruhe für meine Seele? Was heilt meine Seele? Nun, dann heißt es weiter in Vers 12, denn eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Lass das mal kurz auf dich wirken. Ich Ja, was steht denn hier? Gottes Wort tut meiner Seele gut. Es ist Wellness für die Seele. Und bitte jetzt nicht so sehr an dem Messer, an dem Schwert, an dem scharf geschliffenen Schwert stoßen. Ich habe es letzte Woche bereits gesagt, das war eigentlich so ein OP-Messer gewesen. Ja? Das war eher ein Messer, was man damals benutzt hat, halt eben auch, um Dinge herauszuschneiden. Ja? Das ging damals nicht so wie heute. Aber das ist eigentlich die Intention, dieses Messer hier, das Schwert, nicht um zu zerstören, sondern um an den Kern der Sache dran zu kommen. Lass Jesus an den Kern deiner Sache dran kommen. Er zerstört nicht, er heilt. Ja? Und das ist vielleicht auch der Grund, warum du dich nicht traust, zu einem Seelsorger zu gehen oder zum Gebet zu kommen. Vielleicht auch, oh, da könnte ja was passieren, was ich gar nicht will. Jesus möchte Heilung schaffen. Jesus möchte unsere Seele anrühren. Und ich kann Jesus nur mit ganzer Seele lieben, wenn ich mir die Seele öffne. Und das Wort Gottes ist Wellness für die Seele. Hängt natürlich auch ein bisschen mit dem Gottesbild zusammen. Und dann wieder die Frage, wie liest du? Also vielleicht müsste man dann auch am Gottesbild etwas machen, wenn du sagst, boah, das, ich will da nicht so, also Losung, okay, nehme ich noch mit, aber nicht mehr. Da müsste man vielleicht mal schauen, vielleicht ist da am Gottesbild was nicht in Ordnung. Ich kann dir von tiefstem Herzen heraus sagen, dieses Wort wirkt eine Reformation, wenn du dieses Wort deine Seele heilen lässt, wenn du ihn deine Seele heilen lässt. Es ist Wellness für die Seele. Und gehen wir mal weiter hier. Gottes Wort wirkt eine Reformation, wenn seine Kraft durch dich wirken kann. Wie heißt es da? Wir sollen Gott lieben. Mit unserer oder mit deiner ganzen Kraft. Jetzt magst du einwenden, ja Moment, da steht ja mit deiner Kraft. Hier ist doch von meiner Kraft die Rede. Also muss ich doch wieder leisten, um mich reinhängen. Aber damit ist nicht deine Leistung gemeint. In Johannes 15, Vers 5 steht, ohne mich könnt ihr was tun? Nichts. Ja, wir können einiges tun, oder? Klar, wir können vieles tun. Aber wir können nichts tun, um Gott näher zu kommen. Wir können nichts tun, damit unsere Seele wirklich geheilt wird. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und dann sagt Jesus danach, das ist ja Johannes 15 mit dem Weinstock und so weiter, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und Frucht ist was Gutes. Frucht ist was Gutes. Dann haben wir Kraft, wenn seine Kraft, ich möchte es so ausdrücken, wir haben dann Kraft, wenn seine Kraft durch unsere Kraft wirksam wird. Das Bild, ja, Weinstock, Reben und so weiter, da redet er davon. Die Frucht muss verbunden sein mit dem Weinstock, ja, über die Rebe verbunden sein. Und ohne das geht es nicht. Also hier ist von Kraft die Rede, mit ganzer Kraft. Aber es geht nur durch seine Kraft, es geht nur durch seinen Geist. Das ist vielleicht sogar der extrem wichtigste Punkt. Und das ist genau nämlich das, was die Schriftgelehrten nicht hatten. Jesus sagt, oder an einer Stelle predigt Jesus und das Volk sagte, sie waren erstaunt, oder das heißt, das Volk war erstaunt über seine Lehre, denn er lehrte mit Vollmacht, nicht wie die Schriftgelehrten. Und Vollmacht, da ist die Vollmacht, die Autorität, die Kraft des Heiligen Geistes mit gemeint. Sie merken das, da spricht uns was an. Und das genau hatten die Schriftgelehrten nicht. Und das ist genau der Ansatz. Deswegen muss ich nicht auch streiten mit Menschen, die mit mir diskutieren wollen über die Glaubwürdigkeit der Bibel. Jemand, der Gottes Geist nicht hat, kann das nicht erfassen. Ich kann 1000 Argumente liefern. Aber ich kann eigentlich immer nur von meinem eigenen Leben sprechen. Ich kann sagen, du, weißt du was? Und das ist vielleicht auch eine Hilfe für dich. Ihr habt ja letzte Woche so 3 Argumente gehört. Das ist gut, die halt eben auch mitzunehmen. Ja? Aber für mich ist es eigentlich, der eigentliche wichtigste Punkt zu sagen, wenn jemand kommt und ich weiß ihm nicht zu antworten, ich sage, du weißt du was, ich habe es in meinem Herzen erfahren. Und ich weiß, dass es wahr ist. Ich gehe meinen Weg schon so viele Jahre mit Gott und Gott spricht durch dieses Buch zu mir. Und ich habe es schon. Also bis jetzt habe ich nichts gefunden, was mich davon abgebracht hat. Also dein persönliches Leben mit all deiner Kraft. Jedes Mal, wenn ich die Bibel aufschlage, dann frage ich erst, dann sage ich erst zu Gott, Gott, sei du jetzt mein Lehrer, Heiliger Geist, leite mich jetzt, das zu verstehen. Auch vor einer Predigt. Ich möchte erst Gott fragen, Gott, rede du. Jesus sagt ja an einer Stelle, ihr habt nicht nötig, dass ihr Lehrer, oder ihr habt es nicht nötig, dass euch Leute lehren eigentlich, sondern ich habe euch den Heiligen Geist gegeben und der wird euch in alle Wahrheit einführen. Ich finde das so stark. Manchmal hat man den Eindruck, auch vielleicht auch von Lehrern, von Pastoren und so weiter, Mensch, ich muss ja erst Griechisch und Hebräisch und Aramäisch und vielleicht auch noch Latein kennen, um überhaupt da irgendwas da rauszuholen. Nein, das stimmt nicht. Das ist völliger Quatsch. Wenn du Jesus in deinem Herzen hast, den Heiligen Geist in deinem Herzen und das Wort Gottes, dann hast du die volle Substanz, dass Gott in dein Herz reinredet. Und wenn du ihn bittest, mit seiner Kraft gefüllt zu werden, mit der Inspiration, dann kannst du Gottes Wort aufnehmen. Dann kann Gottes Wort zu mir sprechen und zu dir sprechen. Gut, noch eins. Gottes Wort wirkt eine Reformation, wenn du es mit deinem Verstand studierst, mit ganzer Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Das muss ja auch gesagt werden. Nicht, dass ihr mir vorwerft, ja, da brauchst du gar kein Hirn zu haben, oder? Doch, Gott stellt sich dem, das ist überhaupt kein Thema. Wir geben nicht unser Hirn an der Garderobe ab und gehen dann hier rein und machen, oh, ist alles so wunderbar und dann gehen wir da raus und dann denken wir wieder. Nein, der Glaube ist intelligent. Die Bibel kann sich dem stellen, auch der Wissenschaft. Und wir schalten nicht den Verstand ab. Wir arbeiten mit unserem Verstand, wir beschäftigen uns mit den Dingen. Ich denke hier an die Gemeinde in Beröa, wo es heißt in Apostelgeschichte 17, Vers 11, sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf und untersuchten täglich die Schriften, ob sich dies verhielte. Und das ist auch meine Aufforderung an euch. Lasst uns gemeinsam Gemeinde bauen. Ihr habt mit die Aufgabe, ihr seid hier auch die Kontrollettis, ja. Wenn ihr seht, was hier irgendwas läuft, was absolut nicht mit diesem Buch vereinbar ist, dann kommt auf uns zu. Wir haben nicht mehr die Bibel in Latein, damit sie keiner lesen darf. Ja? Das war ja auch sowas, was Luther geschaffen hat. Er sagte, hey, das Volk soll lesen. Unser Problem ist ja nicht, dass wir nicht lesen können. Unser Problem ist, dass wir nicht lesen, obwohl wir eigentlich alles vor uns haben. Aber ich möchte dich ermutigen, da auch mit zu hören. Wir haben jetzt am Leiterwochenende Workshops gehabt. Und ich habe das in der Einleitung gesagt. Lasst uns wirklich, hey, wir wollen offen sein, auch als Gemeindeleitung, offen sein zu hören, was hat Gott mit dieser Gemeinde vor? Was machen wir falsch? Wo sollten wir in eine andere Richtung gehen? Anhand dieser vier Soli. Cool, noch ein letztes. Gottes Wort wirkt eine Reformation, wenn du es anwendest. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also erst liebe Gott von ganzem Herzen und so weiter. Dann liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Vers 28, er sprach aber zu ihm, du hast recht geredet, tu dies und du wirst leben. Das Wort Gottes muss vom Kopf in das Herz und wohin dann? Füße, Hände, ganz genau. Sonst macht es keinen Sinn. Die Bibel fordert uns immer wieder raus. Jakobus 1, Vers 25. Seid nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes. Vom Kopf muss es erstmal ins Herz. Wie heißt das so schön? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also es geht erstmal auch um dich. Das setzt dieses Liebe deinen Nächsten voraus. Das macht mir nämlich so oft Mühe, dass ich den Nächsten ja gar nicht lieben kann, weil mich das selbst persönlich gar nicht noch nicht erreicht hat. Auch mit der Gnade ist das so ein Ding. Ich bin gnädig, ich bin nicht gnädig zu anderen. Das hat gestern einer gesagt, gestern Abend beim Austausch. Ich merke das, ich kann oft nicht gnädig sein gegenüber anderen, weil ich ja mit mir selbst nicht gnädig bin. Und warum kann ich mit mir selbst nicht gnädig sein? Weil ich die Gnade Gottes noch gar nicht richtig verstanden habe. Das ist so ein Riesenhammer. Und wenn ich dann sage, und das hat auch jemand gesagt gestern Abend in unserer Leiterrunde, und wenn ich dann sage, so Leute, und jetzt nach dem Gottesdienst müsst ihr aufeinander zugehen. Wir haben ja mal eine 3-Minuten-Regel gehabt, ja. Also die ersten 3 Minuten gehören einem anderen und du musst zum anderen hingehen. Und wehe, wenn ich das nicht sehe, ja, dann komme ich auf dich zu. So haben wir es nicht gesagt, ja. Aber das macht eigentlich keinen Sinn. Warum? Weil da habe ich wieder den Zwang da drauf. Und eigentlich ist das was völlig Normales, was Dynamisches. Das heißt, der erste Punkt ist, was wir eben uns angeschaut haben, die Liebe, meine Beziehung zu Jesus von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit ganzem Verstand, mit ganzer Seele. Und dass da was passiert und das kommt in mich rein, es dient meinem Leben. Und dann geht es weiter, den Nächsten wie mich selbst. Das geht einfach, das fließt durch mich durch, das ist der Idealfall. Und deshalb arbeiten wir daran. Johannes 1, Vers 16, denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Und das ist nämlich der Punkt, je mehr ich das Wort Gottes erkenne und lieb habe in Verbindung mit den Aspekten, die wir eben gesehen haben, umso mehr bewirkt das Gnade. Ich habe eben gesagt, aus welchem Hintergrund ich herauskomme. Und da hat man wirklich manchmal Leuten das Wort Gottes um die Ohren geschlagen. Es steht geschrieben. Und dann kamen so Appelle, so Dinger, das Weib schweige in der Gemeinde. So haben wir es schon immer gehalten. Jetzt schweigen alle Männer und Frauen hier. Ja. Ja, und dann denkst du, wow. Aber das ist nicht das Gottes Wort. Gottes Wort ist lebendig. Und es bewirkt was in meinem Leben. Es verändert was in meinem Leben. Und anschließend kommt übrigens die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Und welche Auswirkung hat das in meinem Leben, in unserem Leben? Ich wünsche mir, dass 2017, dass das Wort in meinem Leben noch mehr vom Kopf in den Herz, ins Herz und zu den Händen und Füßen geht. Und lass uns das wirklich auch so ein Barometer sein, ja? Dass wir merken, wenn ich bitter bin gegenüber anderen Menschen, wenn das einfach nicht rausgeht, wenn da so viele Dinge ist und negatives Reden und dieses ist nicht gut und jenes ist nicht gut, dass ich dann wirklich einfach zu mir schaue. Vielleicht stimmt hier was mit meinem Herzen nicht. Vielleicht stimmt mit dieser Verbindung was nicht. Ja? Ich schließe nochmal mit der Zusammenfassung von diesen Punkten. Gottes Wort wirkt bei dir eine Reformation, wenn du das Leben suchst, wenn das zu Herzen geht, wenn du ihn deine Seele heilen lässt, wenn seine Kraft durch dich wirken kann, wenn du es mit deinem ganzen Verstand studierst und wenn du es anwendest. Lass uns aufstehen und beten. Und ich möchte dich zuallererst einladen, jetzt dein Herz zu öffnen. Ich bitte jetzt, ich habe jetzt eigentlich zu den Menschen hier gesprochen, die das persönlich schon erlebt haben und erfahren haben, die Jesus in ihr Leben eingeladen haben und die einfach nur eine Reformation brauchen oder einfach nochmal bestätigt worden in den Punkten, ja, bin ich am richtigen Weg und so möchte ich weitergehen. Vielleicht auch nochmal neu mit Dank erfüllt worden über das, was wir in dir haben. Jesus. Und ich möchte jetzt zuallererst einfach dich einladen, wenn du jetzt hier bist, heute Morgen, und das eigentlich noch nicht von dir sagen kannst. Glaube ist vielleicht für dich bisher immer etwas gewesen, Religion, wo du was leisten musst, wo sich da irgendwo so ein nebulöser Gott verbirgt, der irgendwelche Vorschriften gibt, die wir versuchen müssen einzuhalten. Und ich sag dir, Jesus steht vor deiner Türe und er sagt, lass mich hinein. Klopft. Und wenn du ihm die Türe öffnest, wird er in dein Leben reinkommen und wird dir deine Schuld, deine Sünde vergeben, all das, was deine Seele verletzt hat, Aber wie gesagt, ich habe es vorhin verglichen mit Mauern. Es ist dann so ein Haus wie eine Festung. Und deine Seele ist umgeben mit dieser, um diese Festung, weil du bisher nichts an dich herangelassen hast. Und Jesus ist als, wurde Mensch, das Wort wurde Fleisch, wohnte unter uns. Und er ist Gott. Er ist Gott. Er wurde Mensch, weil es keinen anderen Weg gab, um an unsere Seele heranzukommen, ist er ans Kreuz gegangen und hat alle Schuld, alles auf sich genommen, was in meiner dunklen Seele ist. Und er gibt dadurch, weil er ist gestorben, er ist wieder auferstanden, er ist jetzt zu Rechten des Vaters und er ist jetzt hier durch seinen Heiligen Geist. Und er verspricht dir, wenn du diese Türe aufmachst, die Mauern runter, die Zugbrücke runterlässt, wird er in dein Leben kommen und er wird dir ein neues Leben geben. Er wird deine Seele heilen. Er wird dir einen neuen Geist geben. Das heißt im Römer, er nimmt diesen Geist der Knechtschaft weg und gibt dir den Geist der Sohnschaft. Und er ist jetzt heute Morgen hier und möchte dich damit beschenken. Und ich möchte dich einladen, dass du Jesus Christus in dein Leben einlässt, indem du ein paar Sätze nachbetest, wenn du das von Herzen möchtest. Die Türe ist offen. Herr Jesus Christus, ich erkenne, dass ich bisher ohne dich gelebt habe. Und ich lade dich jetzt ein in mein Leben. Ich öffne dir mein Herz. Ich öffne dir meine Seele. Und ich bitte dich, vergib mir. Nimm alles daraus, was nicht gut ist, was Sünde ist. Löse mich von den Fesseln, von Gebundenheiten. Und gib mir deinen Heiligen Geist. Und ich möchte von nun an dir nachfolgen, Jesus. Und Gott, ich darf dich jetzt einladen, dass du ab jetzt mein Vater bist. Und ich dein Kind. Danke, dass ich das glauben darf. Leite und führe du mich in diesem neuen Leben. In Jesu Namen. Amen.